NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. AfD-Parteitag. Rund 15.000 Gegendemonstranten waren auf Kölner Straßen unterwegs. Frankreich-Wahl. Die Bundesregierung rechnet nur mit gemäßigten Kandidaten als Gewinner. March of Science. Wissenschaftler gehen weltweit gegen Finanzkürzungen auf die Straße. Und Fußball. Die Bundesliga am Nachmittag im Überblick. In Köln, da sind die Delegierten der AfD zu ihrem Bundesparteitag zusammengekommen. Erklärtes Ziel war, sich ein Bundestagswahlprogramm zu geben. Eigentlich eine ganz normale Geschichte, wie sie bei allen Parteien vorkommt. Doch diese AfD ist keine normale Partei, denn sie polarisiert nicht nur die Gesellschaft, sie ist auch selbst in sich zerstritten. Und in der Stadt war ein breites Spektrum an Gegendemonstranten aufgezogen, die gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung protestierten. Denn bei der AfD ist nicht ganz klar, ob sie sich von ganz rechten Positionen abgrenzen will. So hat es auch die Vorsitzende Frauke Petri gesehen und einen eigenen Antrag gestellt, in dem sie die AfD auf eine bürgerliche Linie bringen wollte, die auch regierungs- und vor allem koalitionsfähig sein soll. Jens Wiening aus unserem Hauptstadtstudio beobachtet den Parteitag der AfD. Diese Strategie der Parteichefin ist ja nun nicht aufgegangen. Ihr Antrag kam nicht durch. Wie steht sie denn nun da?
Ja, sie ist eindeutig geschwächt nach diesem ersten Tag des Bundesparteitags. Weder der Zukunftsantrag, Sie haben es gerade gesagt, ist durchgekommen, weder auch nicht ihr zweiter Antrag. Da ging es darum, sich von Nationalismus und Rassismus abzugrenzen. Sie ist eindeutig geschwächt. Danach kam auch noch ein Auftritt ihres Co-Vorsitzenden Jörg Meuthen. Der wurde frenetisch gefeiert. Da standen die Leute auf, haben applaudiert. Bei ihr ist das in dieser Intensität nicht gewesen. Sie hat sich dann genötigt gesehen, eine persönliche Erklärung abzugeben nach der Rede von Jörg Meuthen, dem Co-Bundesvorsitzenden von ihr, und hat gesagt, sie werde das akzeptieren, was da heute passiert ist, sich aber ganz genau angucken, wie sich die Partei in den nächsten Monaten weiterentwickeln werde. Das klang für mich ein bisschen nach einer verkappten Rücktrittsdrohung. Also sie ist ja eindeutig als Verliererin heute aus diesem Tag rausgegangen.
Ja, Petri hat ja vor dem Parteitag erklärt, sie wolle nicht Spitzenkandidatin sein, weder alleine noch im Team. Das hat sie ja nun durchgesetzt, aber was will denn die Partei?
Ja, das hat sie nicht durchgesetzt. Nee. Sie hat eigentlich durchsetzen wollen, dass überhaupt kein Team gewählt wird. Sie wollte eigentlich, dass man bei diesem Bundesparteitag darauf verzichtet. Dann wurden die Delegierten gefragt und die haben gesagt, nein, wir wollen doch ein Spitzenteam wählen. Das steht für morgen jetzt an. Da wird Frauke Petri nicht vertreten sein. Das heißt, auch da verliert sie an Gewicht und am Profil. Sie ist die Bundesvorsitzende, sie wird nicht in einem Spitzenteam vertreten sein. Und ihr Versuch, das hier zu verhindern, ein Spitzenteam zu wählen, ist auch gescheitert. Also eine weitere Niederlage, die sie heute dazu auch noch einstecken musste.
Also es wird ein Team geben. Wer ist denn da drin?
Das Team wird morgen bestimmt von den Delegierten. Heiße Kandidaten sind Alexander Gauland aus dem Bundesvorstand. Der hat auch gesagt, ich würde das machen. Alice Weidel, eine wirtschaftsliberale 38-jährige Frau aus Baden-Württemberg, wird da auch heiß gehandelt. Beatrix von Storch, mit der hatte ich gestern kurz gesprochen. Die hat gesagt, wenn man mich fragt, mache ich das auch. Mal gucken, ob man sie fragt. Also es wird vermutlich ein Team von 3 bis 5 Leuten werden. Näheres wissen wir dann morgen.
Es gibt ja Vorstandsmitglieder, die behaupten, die Partei sei nicht gespalten. Stimmt das überhaupt? Wie geschlossen ist die AfD?
Naja, mein Eindruck ist, sie ist gespalten. Ich habe das ein bisschen heute gesehen in der Situation, als Frauke Petri ihre Begrüßungsrede gehalten hatte. Ein Teil stand auf und hat applaudiert und die andere Hälfte blieb sitzen und hat nicht applaudiert. Und das war für mich das Signal, diese Partei ist gespalten in die eine und die andere Hälfte. Sie wissen nicht, wo sie hinwollen. Und im Moment sieht es so aus, als ob der rechte, der eher konservative rechte nationale Flügel um Björn Höcke, um Alexander Gauland sich hier durchsetzen wird.
Wie wird das denn eigentlich morgen weitergehen? Am letzten Tag.
Nun, im Moment werden hier alle möglichen Änderungsanträge zum Bundeswahlprogramm, deswegen trifft man sich ja eigentlich abgeräumt, die werden abgenickt und morgen wird man sich dann vor allem um eben dieses Spitzenteam kümmern, weil dafür wird man einige Zeit brauchen und dann wird man das bestimmen und dann wird man mit einem Wahlprogramm in den Bundestag gehen und mit Spitzenkandidaten, die Partei dann anführen werden.
Jens Wiening live vom AfD-Parteitag in Köln. Die Kölner Polizei war von massiven Störungen durch aggressive Linksautonome ausgegangen und hatte die Schutzmaßnahmen in der Stadt und um das Tagungshotel massiv hochgefahren. Unterschiedliche Gruppen hatten Protestversammlungen angekündigt, teilweise auf dem gleichen Platz, sodass die Sicherheitskräfte Zusammenstöße befürchteten. Sie sind bislang jedenfalls ausgeblieben, wie Lars Krupp aus Köln berichtet.
Beim letzten Mal war Schweigen. Als Donald Trump die US-Wahl gewonnen hatte, war die deutsche Diplomatie blank. Sie hatte keine Drähte, keine Kontakte ins Lager des künftigen US-Präsidenten.
Das Wahlkampfteam von Donald Trump, ja der Kandidat, Donald Trump selber war ja in fast jeder Hinsicht ein Outsider.
Diesmal droht laut Außenamtssprecher Martin Schäfer kein Schweigen. Denn die Kontakte nach Frankreich seien dicht auf allen Ebenen. Die Zusammenarbeit mit dem neuen französischen Staatschef werde zügig vertrauensvoll laufen, sagt Schäfer. Dann aber die Einschränkung. Er meint die Kontakte zu den Kandidaten Macron, Fillon, Hamon.
Dass wir uns, wie soll man sagen, nicht gerade der Partei von Marine Le Pen in die Arme werfen, um da jetzt schon Kontakte für den möglichen Fall X zu knüpfen, das werden Sie ganz sicher verstehen.
Der Fall X, die große Furcht der deutschen Politik.
Also wenn Le Pen Präsidentin wird, dann haben wir ein Riesendesaster.
Die grüne Bundestagsabgeordnete Franziska Brandner. Ihr Kollege Andreas Jung, CDU, Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe, sagt, sollte Le Pen gewinnen, wäre Krise.
Das würde den Totalschaden der deutsch-französischen Partnerschaft bedeuten, mit ihren Forderungen raus aus dem Euro, weg von der Europäischen Union, raus aus der NATO. Und deshalb kann man diese Wahl durchaus mit großem Interesse, aber auch mit einem gerütteten Maß Sorge betrachten. Und das tun wir.
Im Kanzleramt und im Außenministerium sehen sie es genauso, sprechen aber nicht so. Desaster, Totalschaden, solche Begriffe eignen sich nicht für die hohe deutsch-französische Diplomatie. Die Bundesregierung nähert sich der Wahl in Frankreich deshalb auf dem Drahtseil. Einerseits gibt es dichte Kontakte, andererseits nicht zu Le Pen. Einerseits sagt Vize-Regierungssprecherin Demmer über die Kanzlerin,
sie wird sich nicht in innerfranzösische Angelegenheiten einmischen.
Andererseits lässt auch Angela Merkel keinen Zweifel an ihren Vorstellungen. Nur ausgewählte Präsidentschaftskandidaten empfing sie im Kanzleramt. Nicht die Rechtsaußen Marine Le Pen, nicht den Linksaußen Mélenchon, sondern nur die Kandidaten der breiteren Mitte, Macron, Fillon, Hamon. Die Gespräche hinter verschlossenen Türen mussten jeweils reichen als Sympathiebekundung. Wahlempfehlungen gab Merkel nicht ab. Das übernahmen andere. Finanzminister Schäuble sagte über den sozialliberalen Macron, ich würde ihn wählen. Und der frühere Wirtschaftsminister Gabriel sagt über den früheren Wirtschaftsminister Macron,
wir haben gemeinsam dafür gekämpft, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. Vor allen Dingen aber haben wir viel über die Frage der Eurozone und der Weiterentwicklung Europas gesprochen.
Gesprochen vielleicht, aber nicht gehandelt aus Sicht von Franziska Brandner. Die Grüne vermisst seit Monaten ein klares Signal von Berlin an Paris, nämlich
wir sind hier wirklich auf Augenhöhe und werden jetzt gemeinsam die Probleme angehen.
Wohlgemerkt, die Probleme stand heute. Sollte Marine Le Pen die nächste französische Präsidentin werden, gäbe es aus deutscher Sicht mehr Probleme und weniger Gemeinsamkeit.
Soweit Achim Wendler aus Berlin mit dem Bericht darüber, wie die Bundesregierung sich auf den Ausgang der französischen Präsidentschaftswahl vorbereitet. Da wird ja morgen im ersten Wahlgang bestimmt, welche beiden Spitzenkandidaten dann in den zweiten Wahlgang gehen. Und in Frankreich wird morgen gewählt. Die ersten Wahllokale sind aber bereits heute geöffnet, nämlich in den Überseegebieten, die politisch zu Frankreich gehören, wie zum Beispiel auf den Karibikinseln Martinique oder Guadeloupe. Dort wird wegen der Zeitverschiebung eben heute bereits gewählt und knapp 4% der französischen Wähler leben in diesen Überseegebieten. Und viele Kandidaten haben auch dort Wahlkampf gemacht, denn die Stimmen von dort könnten, wenn es knapp wird zwischen den Kandidaten, so wie es aussieht, eben eine wichtige Rolle spielen. Und wie Überseefranzosen auf die französische Politik, die Kandidaten und ihren Wahlkampf blicken, das berichtet Sabine Wachs.
Sie sind die Ersten, die wählen dürfen, dem eigenen Gefühl nach aber auch die Letzten, die von der französischen Regierung bedacht werden. Die Rede ist von den Menschen, die in den französischen Überseegebieten leben, in den Départements d'Outre-mer, kurz den DOM, etwa auf Mayotte, in Französisch-Guyana oder auf der Karibikinsel Guadeloupe. Wir haben das Gefühl, dass man sich für uns nur während der Wahlen interessiert. Man will hier Stimmen fangen. Aber wenn gewählt ist, dann rücken die Überseegebiete wieder in den Hintergrund, beklagt Jean-Pierre Philibert, Präsident der Unternehmervereinigung der Überseegebiete. Die Umfragen sagen für die erste Runde dieser Präsidentschaftswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen der vier großen Kandidaten voraus, die rund 1,7 Millionen Wähler aus den DOM und diejenigen, die von dort stammen, aber auf dem Kontinent leben, könnten eine wichtige Rolle spielen, wenn sie ihren Frust gegen die französische Politik überwinden und überhaupt wählen gehen. Bis heute war Präsident Hollande genau einmal auf Guadeloupe, einmal auf Martinique, um irgendwelche Museen zu eröffnen. Aber er ist nicht einmal gekommen, um mit den Menschen dort über ihre Probleme zu sprechen oder ihnen Lösungen vorzuschlagen. Auf Guadeloupe, wo der palmengesäumte Sandstrand weiß ist und das Meer türkisblau, wurde Jimmy Blanche geboren. Als Jugendlicher kam er mit seinen Eltern ins französische französische Mutterland nach Paris. Die Wohlfühlatmosphäre gibt es auf Guadeloupe nämlich nur für Touristen. Noch heute ist die Situation in den französischen Überseegebieten eine Katastrophe. Die Gebiete leiden unter der Arbeitslosigkeit, einer extrem hohen Arbeitslosigkeit. Der ist Jimmy Blanche durch den Umzug seiner Eltern entgangen. In Paris führt er sein eigenes kleines Restaurant. Viele Tische sind besetzt, der Laden läuft. An der Wand hängt ein Fernseher, im Programm der Wahlkampfauftritt des sozialistischen Präsidentschaftskandidaten Benoît Hamon in Paris. Ganz egal, welcher Kandidat jetzt im Wahlkampf nach Übersee kam, alle haben sie gesagt, wir wollen etwas für euch tun. Für euch. Niemand hat gesagt, mit euch. Das klingt immer so, als hätten sie Mitleid mit uns. Wir brauchen aber kein Mitleid. Was gebraucht wird, sind Investitionen. Es gibt viel Potenzial in den Überseegebieten, sagt Unternehmerpräsident Philibert. Das hätten aber auch in diesem Präsidentschaftswahlkampf nur wenige Kandidaten erkannt. Nur Monsieur Macron und Monsieur Fillon haben unserer Meinung nach verstanden, dass wirtschaftliche Entwicklung an Investitionen hängt. Und sie haben verstanden, dass auch die Wirtschaft in den Überseegebieten wichtig für Europa ist. Jimmy Blanche sieht auch das nicht. Ob er am Sonntag wählen geht, das weiß er immer noch nicht, denn keiner der Kandidaten verspricht ihm das, was er sich für Guadeloupe und die anderen Überseegebiete wünscht. Dass wir eine wirkliche Chancengleichheit haben, dass das, was für die Departements im französischen Mutterland getan wird, auch für die Überseegebiete getan wird.
Es ist 18.42 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und wir müssen noch einmal zum AfD-Parteitag nach Köln zurückkommen. Da ist uns vorhin der Beitrag des Kollegen Lars Krupp quasi verloren gegangen. Denn die Kölner Polizei war von massiven Störungen durch aggressive Linksautonome ausgegangen und hatte deshalb die Schutzmaßnahmen in der Stadt und auch um das Tagungshotel massiv erhöht. Und unterschiedliche Gruppen hatten Protestversammlungen angekündigt, teilweise auf dem gleichen Platz, sodass die Sicherheitskräfte Zusammenstöße befürchteten. Die sind aber bislang jedenfalls ausgeblieben.
Sie singen, halten bunte Luftballons in den Händen und schmeißen Konfetti in die Luft. Bunt statt braun steht auf Plakaten und Kinder pusten Seifenblasen in den Himmel. Hier in Sichtweite des Tagungshotels haben tausende Kölner eine klare Botschaft für die Delegierten der AfD.
Das Frauenbild der AfD entspricht tatsächlich nicht dem Frauenbild, für das wir stehen. Wir wollen leben, wie wir wollen Kinder kriegen, wie wir wollen lieben, wen wir wollen und wir wollen uns sicherlich nicht von diesem reaktionären Bild der Frau vorschreiben lassen, wie unser Leben auszusehen hat.
Weil ich generell mit deren Zielen absolut nicht einverstanden bin, weil für mich die Freiheit zählt.
Ich bin seit etwa 20 Jahren auf keiner Demo mehr gewesen und bin neugierig, wie es hier aussieht.
Wir sind extra aus Lörrach gekommen, um Gesicht zu zeigen, weil nur auf Facebook irgendwas zu posten, reicht mir nicht. Ich will heute hier sein.
Bei Karnevalsmusik und in bunten Verkleidungen feiern tausende Menschen außerhalb der Innenstadt außerdem ein buntes Fest. Doch nicht überall in Köln war es heute friedlich. Gewaltbereite linke Demonstranten wollten verhindern, dass Delegierte der AfD am Parteitag teilnehmen. Zwei Polizisten wurden verletzt. Wolfgang Baldes von der Kölner Polizei.
Wir hatten eine klare Erkenntnislage. Die hat gesagt, es kommen auch mehrere hundert gewaltbereite Gewaltsuchende hier in Köln an. Das ist auch tatsächlich so geschehen. Es gab Auseinandersetzungen mit der Polizei. Aber alles in allem, bis auf die zwei Kollegen, natürlich aus unserer Sicht ein eher schlechtes Ergebnis. Aber alles andere, muss man sagen, da hat die Demokratie einfach gesiegt.
4000 Polizisten waren im Einsatz. Wasserwerfer standen in den Straßen und Hubschrauber kreisten immer wieder über der Stadt. Kneipen, Cafés und Geschäfte blieben zum Teil geschlossen. Die 13 Brautpaare, die heute in der Innenstadt geheiratet haben, werden diesen Tag so schnell nicht vergessen. Bräutigam Hannes Boyer musste mit Polizeischutz zum Standesamt gebracht werden.
Ja, es war erstmal ein bisschen komisch. Also ein Parteitag kann natürlich auch nur ganz klein gehalten werden, aber dass hier so viele Demonstrationen und Leute erwartet werden, ist dann schon was Besonderes. Und als wir dann den Brief des Standesamtes bekommen haben und auch von der Polizei informiert wurden, war man doch schon ein bisschen aufgeregt, ob dann noch alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat.
Für die Kölner Polizei geht der Einsatz weiter. Tunnel, Brücken und Straßen bleiben gesperrt. Wolfgang Baldes von der Kölner Polizei.
Ja, man sollte bekanntlich den Tag nicht vor dem Abend loben. Jetzt bricht irgendwann natürlich wieder die Dunkelheit an. Wir werden natürlich die Nacht sehr gut die Augen offen halten.
Kritisch wird es noch einmal, wenn die Delegierten morgen abreisen. Dann könnten sich ihnen wieder gewaltbereite Demonstranten in den Weg stellen.
Lars Grupp über die Demonstranten gegen die AfD in Köln. Wenn Wissenschaftler eine Meinung äußern, dann tun sie das, wenn sie ihre These schlüssig und für andere nachvollziehbar beweisen können. Jeder, der die gleichen Bedingungen vorfindet, der würde dann eben auch zum gleichen Ergebnis kommen. In diesem Punkt haben es Politiker einfacher. Sie äußern eine Meinung und verbinden sie mit einer Überzeugung. Die Anzahl derjenigen, die gleicher Meinung sind, bestimmt dann den Grad der vermeintlichen Wahrheit. So sieht es zum Beispiel auch US-Präsident Trump, der den Klimawandel leugnet. In vielen deutschen Universitätsstädten demonstrierten heute mehrere tausend Menschen und in Washington gingen die Wissenschaftler selbst auf die Straße zu einem Marsch für die Wissenschaft. Martina Butler.
Die Bühne beim March for Science in Washington ist in Richtung Weißes Haus aufgebaut. Sie steht quasi im Hinterhof von Donald Trump. Wenn der US-Präsident aus dem Fenster schauen würde, könnte er ein paar hundert Menschen sehen, die bereits morgens im strömenden Regen demonstrieren. Derek Muller, der einen YouTube-Kanal zu Wissenschaftsthemen betreibt, ist einer der ersten auf der Bühne. Ich bin davon überzeugt, dass es für uns alle besser ist, wenn wir unsere Entscheidungen auf Beweisen basieren und nicht auf Hoffnung, Ansichten oder Glauben. Die Demonstranten halten Schilder hoch, auf denen steht: Wissenschaft rettet Leben, finanziert Forschung oder Wissenschaft heilt alternative Fakten. Dr. Tyler DeWitt fordert von den Wissenschaftlern, ihre Sache für jedermann verständlich zu machen. Wir können uns nicht über Kürzungen beschweren, wenn wir den Steuerzahlern nicht erklären können, warum Forschung wichtig ist. Wir können nicht kritisieren, dass Menschen wissenschaftlichen Konsens nicht akzeptieren, wenn wir unsere Arbeit nicht so erklären können, dass andere sie verstehen. Mehr als 350 weitere Demonstrationen sind quer durch die USA für heute geplant. In New Jersey, Alabama, West Virginia, New York oder Philadelphia kommen derzeit tausende Menschen zusammen, um zu protestieren. Dr. Jonathan Foley von der California Academy of Science hält ein flammendes Plädoyer, warum der March for Science wichtig ist. Wir verteidigen die Wissenschaft, weil Wissenschaftler jeden Tag daran arbeiten, uns zu schützen. Heute geht es um etwas Größeres als die Wissenschaft. Es geht darum, unsere Nation und die Gesundheit unserer Kinder zu schützen und eine bessere Zukunft zu begründen. Um 20 Uhr deutscher Zeit soll sich der Demonstrationszug in der US-Hauptstadt vom Washington Monument zum Kapitol in Bewegung setzen.
Und mit diesem March of Science, da wollen Wissenschaftler an die gesellschaftliche Bedeutung von Forschungsergebnissen erinnern. Wir haben es gehört. Martin Schneider meint nun in seinem Kommentar, auf die Straße gehen allein reicht nicht.
Nein, amerikanische Verhältnisse haben wir in Deutschland glücklicherweise nicht. Zumindest von den herrschenden politischen Kräften werden wissenschaftliche Fakten in der Regel nicht in Frage gestellt. Und man kann sicher auch nicht sagen, dass die Freiheit der Wissenschaft bei uns bedroht ist. Allerdings belegen Umfragen auch bei uns ein schwindendes Vertrauen in die Wissenschaft. Ein Drittel der Deutschen ist der Ansicht, die Menschen vertrauten zu sehr der Wissenschaft und zu wenig ihren Gefühlen und dem Glauben. Nur 40% vertrauen Wissenschaftlern beim Klimawandel, 17% bei der grünen Gentechnik und, besonders bizarr, nur 46% der Befragten glauben Wissenschaftlern, wenn es um die Entstehung des Universums geht. Viele der Science-Marschierer wollen auch gegen diese Tendenzen ein Signal setzen. Wissenschaft scheint einem großen Teil der Bevölkerung nur ein beliebiges Erklärmodell von vielen zu sein und nicht die Methode, die unsere Welt am besten erklärt und unser Leben am effektivsten verbessert. Besonders deutlich zeigt sich die Wissenschaftsskepsis in der Medizin, wo neben evidenzbasierten Therapien immer mehr Methoden angeboten werden, denen jegliche Plausibilität und jeglicher Wirksamkeitsnachweis fehlen. Kann es vor diesem Hintergrund überhaupt einen Zweifel daran geben, dass es geradezu überfällig ist, dass Wissenschaftler endlich ihren Elfenbeinturm verlassen und auf die Straße gehen? Ja, solche Zweifel gibt es. Der amerikanische Geologe Robert Young etwa hält den weltweiten Marsch für eine sehr schlechte Idee. Seine Sorge? All die Kreise, die der Wissenschaft skeptisch gegenüberstehen, könnten sich durch die Kundgebungen in ihrer Ansicht bestärkt sehen, dass Wissenschaftler einfach nur eine gesellschaftliche Interessengruppe neben anderen sind, denen es nur um ihre Pfründe und eigene Interessen geht. Es stimmt schon, bei den meisten Demos und Kundgebungen geht es um die Eigeninteressen der Demonstranten. Arbeitnehmer und Gewerkschaften wollen höhere Tarifabschlüsse, Landwirte mehr Subventionen, Frauen mehr Rechte oder bessere Bezahlung. Deshalb ist Robert Youngs Sorge berechtigt. Allerdings gibt es ja durchaus auch Kundgebungen, die nicht Eigeninteressen verfolgen, sondern ein Statement für etwas sein wollen. Etwa die derzeit populären Europakundgebungen. Und die Wissenschaftsmärsche wollen genau dies sein: ein klares Bekenntnis für die Wissenschaft. Will die Wissenschaft wieder mehr Vertrauen gewinnen, muss sie den Ursachen der Wissenschaftsskepsis in unserer Gesellschaft begegnen. Und die dürften zu einem erheblichen Teil damit zu tun haben, dass es in der Bevölkerung nur sehr rudimentäre Kenntnisse darüber gibt, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. So nehmen viele Menschen die Existenz widerstreitender Hypothesen, ob beim Klimawandel, den Folgen der Gentechnik oder eben auch bei der Entstehung des Universums, als ein Zeichen, dass sich die Wissenschaftler ja eh nicht einig sind und man ihnen daher nicht glauben kann. Auch wenn Forschern die einfache Wahrheiten präsentieren, die Aufmerksamkeit sicher ist, das Vertrauen in die Wissenschaft wird nur dann zunehmen, wenn es gelingt, die nicht ganz so einfachen Methoden und Mechanismen der Wissenschaft mitzuerklären. Wenn daher Wissenschaftler nicht nur heute auf die Straßen gehen, sondern den March of Science als Startsignal begreifen für eine intensivere, offene und realistische Kommunikation über ihre Forschungen, sind sie auf dem richtigen Weg.
Der Kommentar von Martin Schneider im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Angriff auf eine Militärbasis in Afghanistan hat doch mehr Opfer gefordert als bisher bekannt. Nach schweren Kämpfen zwischen der Armee und den Taliban wird die Zahl der Toten nun mit 140 angegeben und mehr als 160 Menschen wurden verletzt. In der Kaserne nahe Mazar-i-Sharif arbeiten auch deutsche Soldaten. Einzelheiten von Jürgen Webermann.
Erst am Morgen nach dem ungewöhnlich schweren Angriff auf die Kaserne des 209. Armeekorps in Mazar-i-Sharif wurde nach und nach das gesamte Ausmaß deutlich. Zwar war das Gelände weiter abgeriegelt und die Armee hielt an ihrer Nachrichtensperre weitgehend fest, doch verletzte Soldaten berichteten in den Krankenhäusern von den Kämpfen in ihrem Stützpunkt. Einer sagte, er habe überhaupt nicht mehr gewusst, wie er reagieren solle. Überall habe es Explosionen gegeben. Andere betonten, die Taliban hätten in der Kaserne Hilfe von Soldaten erhalten. Und ein Mitglied des Provinzrates sorgte mit dieser Aussage für Fassungslosigkeit. Ich muss leider verkünden, dass die Zahl der Opfer wesentlich höher ist als bisher bekannt. Wir haben sehr, sehr viele Tote gezählt. Mindestens 10 Taliban-Kämpfer hatten die Kaserne in Fahrzeugen der Armee angesteuert. Sie trugen Armeeuniformen und hatten offenbar gefälschte Ausweise dabei. Ein Sprecher der Extremisten sagte, 4 der Angreifer hätten selbst im 209. Korps gedient. Deshalb kannten sie die Kaserne sehr gut. So gelang es den Kämpfern, nicht nur die Sicherheitskontrollen zu durchbrechen, sondern auch gezielt Kantine und Moschee anzusteuern, die beiden Orte, an denen besonders viele Soldaten versammelt waren. Die anschließenden Schusswechsel dauerten 10 Stunden. Offenbar feuerten die afghanischen Soldaten in Panik zurück, ohne Rücksicht auf die eigenen Verluste. Deutsche Soldaten, die in dem Armeelager einen eigenen schwer gesicherten Stützpunkt unterhalten, waren aber bisherigen Informationen zufolge nicht in die Kämpfe verwickelt. Ein Bundeswehrsprecher sagte lediglich, die afghanische Armee habe, so wörtlich, letztlich auch diese Situation am Ende in den Griff bekommen. Die Bundeswehr berät in Mazar-i-Sharif afghanische Soldaten und Kommandeure. Das deutsche Feldlager ist nur wenige Kilometer von der angegriffenen Kaserne entfernt. Der afghanische Präsident Ghani reiste heute nach Mazar-i-Sharif, um sich vor Ort ein Bild zu machen und mit Verwundeten zu sprechen. Er nannte die Tat besonders feige. Sie sei begangen worden von Ungläubigen, die selbst in einer Moschee gemordet hätten. Die Taliban erklärten, sie hätten Rache nehmen wollen für einen US-Luftangriff, bei dem einer ihrer Kommandeure getötet worden sei. Die Extremisten sind in mehreren Provinzen Afghanistans derzeit in der Offensive. Der Kommandeur der internationalen Einheiten in Afghanistan, der US-General Nicholson, forderte bereits vor einigen Wochen, dass die NATO mehr Truppen schicken solle. Er räumte ein, dass die afghanischen Streitkräfte nicht in der Lage seien, die Taliban dauerhaft zurückzudrängen.
Das Echo des Tages um 18.54 Uhr. Der kann gucken, da wird einem ganz anders. Wahnsinnig, brutal, verschmitzt. Jack Nicholson kann auf eine jahrzehntelange Karriere beim Film zurückblicken. Und es gibt wahrscheinlich niemanden, zumindest keinen, der gerne Kinofilme sieht, der noch keinen Film mit Nicholson gesehen hat. Der Hollywood-Star wird heute 80 Jahre alt. Eberhard Nimbach gratuliert.
Jack Nicholson wuchs in kleinen Verhältnissen unter Frauen in New Jersey auf. Erst spät hat er erfahren, dass die Frau, die er für seine ältere Schwester gehalten hatte, in Wirklichkeit seine Mutter war. Nicholson stand schon mit Anfang 20 vor der Kamera. Gut 10 Jahre später war er ein Weltstar. Jack Nicholsons Durchbruch war Easy Rider 1969. Born to be wild. Wild war lange Zeit auch das Privatleben des Frauenschwarms Jack Nicholson. Er hat 5 Kinder von 4 Frauen, hatte zahlreiche Affären, aber vielleicht nur eine große Liebe. Angelica Houston, mit der er 17 Jahre lang eine sehr wechselhafte Beziehung hatte. Nach außen schottet Jack Nicholson sich schon lange ab. Er gibt so gut wie keine Interviews. Er hat so ziemlich alle wichtigen Auszeichnungen bekommen, darunter allein 3 Oscars, den ersten schon 1976 als bester Schauspieler in Einer flog über das Kuckucksnest. Selten wagt er sich aus seiner Welt heraus. 2008 hat er im Präsidentschaftsvorwahlkampf an einem Werbevideo mitgewirkt. Für Hillary Clinton.
I'm Jack Nicholson and I approve this message.
Jack Nicholson wird 80 und wir sind beim Sport im Echo des Tages. Stressige Zeit für Borussia Dortmund. Vor 1,5 Wochen der Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus, gestern die Festnahme des mutmaßlichen Täters und zwischendurch das Aus in der Champions League und jetzt schon wieder Bundesliga-Alltag. Gerade steigt das Borussen-Duell, der BVB spielt in Mönchengladbach. Alexander Lorenz aus unserer Sportredaktion, wie sieht's denn da aus?
Die Dortmunder liegen vorne. Jetzt bin ich auch gut zu hören, denn es ist wichtig. Die Dortmunder liegen vorne mit 1:0. Marco Reus hat getroffen in der 10. Minute per Foulelfmeter. Knappe halbe Stunde ist mittlerweile vorbei. Vor der Partie sind die Dortmunder warmherzig empfangen worden mit Blick auf die Ereignisse der vergangenen Tage. You'll never walk alone ist gespielt worden. Also die Gladbacher haben sich da solidarisch gezeigt.
Und wir sind auf der Saisonzielgeraden. 5 Spieltage gibt es noch. Die nächste deutsche Meisterschaft für die Bayern ist wohl nur noch Formsache. Gegen Mainz gab es aber heute nur ein 2:2. War es nach dem Champions League aus der Charaktertest, den nun viele erwartet hatten?
Der war's. Und den haben die Bayern auch nur durch eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte so halb bestanden. Vor der Pause Mainz schon nach 3 Minuten in Führung. Nichts zu sehen von der typischen Bayern-Dominanz. Stattdessen viele Missverständnisse und Ungenauigkeiten. Hat sich irgendwie ja so angefühlt, als hätten die Bayern mit Ersatztorwart Sven Ulreich die Champions-League-Pleite gegen Real Madrid noch nicht ganz verdaut.
Es wäre jetzt auch gelogen, wenn es nicht in den Beinen stecken würde. Aber trotzdem haben wir die Qualität, jeden dritten Tag zu spielen und uns dazu fokussieren. Gerade in solchen Spielen zu Hause in der Allianz Arena mit den Fans im Rücken, da müssen wir anders auftreten in der ersten Halbzeit.
Bayern wackelt also auf dem Weg zur nächsten deutschen Meisterschaft. Verfolger Leipzig kann morgen gegen Schalke den Rückstand auf 6 Punkte verkürzen.
Und heute Nachmittag, da mussten ja alle Nordclubs ran, unter anderem auch der Hamburger SV im Abstiegskampf 1:2 gegen schließlich Darmstadt verloren. Was muss sich denn da der HSV ankreiden lassen?
Dass bei den Gegentoren die Abwehrleistung desolat war. Die sind kurz nach der Halbzeit innerhalb von 2 Minuten gefallen. Von dem Schock haben sich die Hamburger nicht mehr erholt. Mehr als ein Eigentor der Darmstädter ist bei ihren Angriffen nicht rausgesprungen. Der HSV hat es nur der Konkurrenz zu verdanken, dass Luis Holtby und Co. nicht auf den Relegationsplatz gerutscht sind.
Zuversicht gibt mir, dass ich weiß, dass Qualität in der Mannschaft steckt, dass Mentalität in der Mannschaft steckt. Jetzt haben wir mal 2 Spiele verloren, jetzt wird wieder alles schlecht geredet, aber mein Gott, es gehört zum Fußball dazu und deswegen konzentrieren, weiter hart arbeiten und nicht blenden lassen.
Punktgleich mit den Hamburgern, knapp über der Abstiegszone der VfL Wolfsburg nach einer 0:1 Niederlage in Berlin. Werder Bremen hat sich währenddessen auf den Europa-League-Quali-Platz verbessert. 4:2 Sieg in Ingolstadt, alle Werder-Tore von Max Kruse. Außerdem hat Frankfurt heute Nachmittag 3:1 gegen Augsburg gewonnen.
Und es wurde ja nicht nur Fußball gespielt am Wochenende, auch Tennis. Die deutschen Damen kämpfen im Fed Cup gegen den Abstieg aus der Weltgruppe. Gegner ist die Ukraine. Deutschland führt nach dem ersten Tag 2:0. Ist das verdient?
Ja, auf jeden Fall. Julia Görges hat zuerst ihr Einzel gewonnen. Bei ihr hat es zunächst nicht ganz so gut ausgesehen. Sie hat den ersten Satz abgegeben, sich dann aber zurückgekämpft und das Match am Ende noch gewonnen. Danach unsere Nummer 1, Angelique Kerber. Sie konnte durch die Führung frei aufspielen. Favoritin war sie sowieso und das hat man gemerkt. Die Bremerin hat sich zwar ein paar Flüchtigkeitsfehler erlaubt, alles in allem war es aber ein souveräner Zweisatzsieg und das macht unterm Strich eben die 2:0 Führung. Das heißt, die Deutschen müssen morgen nur noch ein Match von 3 holen. Das sollte drin sein. Der Gewinner hält die Klasse, spielt also auch kommendes Jahr in der Gruppe der besten 8 Nationen der Welt und im Moment sieht es so aus, als wären das die deutschen Frauen.
Alexander Lorenz mit dem Sport im Echo des Tages. Und das war unsere Sendung für heute. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.